Hi, mein Name ist Jakob.
Hallo, und mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen. Und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Hallo und herzlich willkommen, unsere lieben HörerInnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen zu der sechsten Staffel unseren großartigen Podcastes. Hallo Jakob, ich freue mich, dass du auch dabei bist und begrüße dich auch nach dieser langen Pause der semesterfreien Zeit.
Hallo, ja, Anton, danke, dass du das weiterhin mit mir machst, dass ich wieder hier sein darf.
Den Dank kann ich nur zurückgeben. Ja, wir haben heute viel vor. Wir haben eine neue Staffel zu beginnen und deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden, Jakob. Meine obligatorische Frage an dich lautet, worum ging es denn eigentlich in der letzten Folge der letzten Staffel?
In unserer letzten Folge, das kann ich dir ganz genau sagen, lieber Anton, denn ich habe die Staffelpause dafür genutzt, mir ein Dokument anzulegen, in dem sämtliche Folgen mit Folgennummer und fortlaufender Nummerierung plus Erscheinungsdatum verzeichnet sind. Also in der letzten Folge der letzten Staffel, das war Folge 5.8 oder unsere 43. insgesamte Folge ohne Jingle, lieber Anton, da ging es um das Lesen als ein kognitives Wunder. Und wir haben, wen wundert's, über das Lesen gesprochen und was für eine komplexe Aufgabe das eigentlich ist für unser Hirn, für uns, für uns eigentlich, nicht nur für unser Hirn.
Ja, absolut. Also ich kann nicht mehr überprüfen, und das werde ich auch jetzt einfach lassen, zu gucken, welche Laufnummer unsere Folge hat. Aber ich danke dir für dieses Dokument. Ich vertraue dir da jetzt einfach blind. Aber du hast vollkommen recht, es ging um das Lesen und wie wir tatsächlich lesen.
Lieber Anton, in der Zwischenzeit, seit dem 30. Januar ist ja viel Zeit vergangen, hast du Feedback erhalten zu deiner Folge?
In der Tat. Also wir haben einiges an Feedback bekommen und zunächst möchte ich zwei allgemeine Rückmeldungen kurz vorlesen, die sich nicht nur auf die letzte Folge beziehen, sondern insgesamt auf unseren Podcast sich bezogen. Und zwar schrieb uns eine Person, die anonym bleiben möchte, und das respektiere ich natürlich. Sie schrieb uns Folgendes. Ich hoffe, ihr macht noch viele Staffeln. Euer Podcast ist mein Lieblingspodcast und ich finde, ihr erklärt die Inhalte des Linguistikstudiums auch so, dass auch LaienInnen den Konzepten gut folgen können. Yes. Dankeschön für dieses tolle Feedback.
Vielen Dank.
Und eine andere Rückmeldung haben wir öffentlich bekommen von MacFin auf Apple Podcasts als Kommentar. Und das möchte ich natürlich dir und auch unseren HörerInnen nicht vorenthalten. Diese Person schrieb, ich hoffe, es wird noch viele Semester geben. Den Master machen wir schon auch, oder?
Okay, da ist jemand ambitioniert. Wir müssen ja erstmal den Bachelor zu Ende machen.
Richtig, wir haben jetzt noch unseren Bachelor vor uns und danach gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Person schreibt weiter, toller Podcast mit abwechslungsreichen Themenschwerpunkten von zwei angenehmen Stimmen vorgetragen. Vielen Dank dafür.
Danke.
Auch für Nicht-SprachwissenschaftlerInnen sehr unterhaltsam. Nachdem die beiden nach den ersten Folgen aufgetaut und lockerer geworden sind, freue ich mich über jede weitere. Danke.
Ich glaube, die ersten Folgen, die ersten paar Folgen, die könnte ich mir gar nicht mehr anhören.
Nee, das ginge gar nicht mehr.
Ich sage auch immer, wenn ich dann irgendwie mal so erzähle, ja, ich mache einen Podcast und so, dann sage ich immer, ja, hör gerne mal rein, aber hör an die neuesten Folgen. Also fang nicht von Anfang an. Bei Spotify ordnet ja manchmal die neuesten Folgen, also die zuletzt erschienenen zuerst. Aber wenn man es nicht extra eingestellt hat, kommen, glaube ich, die Folgen in der chronologischen Reihenfolge. Und dann sage ich mir, nee, mach das nicht, hör die zuletzt erschienenen an.
Ja, das stimmt schon. Wir waren ja auch am Anfang noch deutlich unerfahrener und auch ungeübt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir Profis geworden sind, aber mit Erfahrung kommt auf jeden Fall auch ein bisschen die Sicherheit. Das merken wir ja, glaube ich, auch. Aber danke dir, Mac.
Wir sind Halbamateure geworden.
Das ist eine schöne Bezeichnung. Das gefällt mir sehr gut. Nimmt doch so ein bisschen den Druck raus.
Halbamateure im Großraum Jugend.
Oh. Was für eine präzise Beschreibung, Jakob. Okay, gehen wir weiter. Jetzt möchte ich ein paar Rückmeldungen vortragen, die sich genau auf die letzte Folge bezogen. Und zwar schrieb uns per Spotify Gunnar Wilhelmi Folgendes. Interessant, dass der Meme tatsächlich so ein Selbstläufer geworden ist. Tatsächlich habe ich auch schon vor der Folge davon gehört, dass die korrekte Position der Buchstaben gar nicht so relevant ist. Ich nehme an, es bezieht sich auf dieses eine Meme, wo es um die Aussage ging, dass egal wie die Buchstaben im Wort angeordnet sind, dass wir das trotzdem gut lesen können. Und wir haben aufgedeckt, dass diese Studie eigentlich gar nicht gab, bevor dieses Meme nicht entstanden ist. Das war so ein bisschen fake, aber das haben wir so ein bisschen trotzdem reflektiert. Also danke dir, Gunnar, für deine Rückmeldung.
Vielen Dank.
Außerdem haben uns Hashi und Eva geschrieben und haben sich auch in den Nachrichten auf unsere Frage bezogen, wollen wir denn noch eine Staffel machen? Und Hashi schrieb, Wunderbärchen, dann hören wir uns wieder zum 6. Semester. Und here we are, Hashi, wir sind da, hallo. Und Eva hatte gesagt, natürlich mehr Staffeln. Was war das denn für eine Frage? Okay, okay, Eva, wir haben es verstanden. Auch Emilia hat uns geschrieben und sagt Folgendes. Das kleine Experiment zu Augenbewegungen und den Sakkaden war ja ganz mindblowing. Wieder was gelernt. Zum Glück wird es noch eine weitere Staffel geben und ich glaube, etwas anderes hätten die Sprachpfade-Ultra-Fans auch nicht akzeptieren können. Auf Wiederhören.
Sehr schön.
Und meine letzte Rückmeldung, die ich vortragen möchte, ist von achso2004.de. Diese Person schreibt uns, bei mir sah das Experiment etwas anders aus, weil ich blind bin. Ich habe es trotzdem mal getestet. Und ja, meine Finger ruhen auch an bestimmten Stellen. Das ist spannend. Ich hätte gedacht, dass das nicht zwingend der Fall ist, weil ich ja jeden Buchstaben lese, ohne Sprünge zu machen. Aber ich nehme wohl trotzdem nicht jeden Buchstaben als Information auf. Eigentlich müsste ich jetzt auch mal was mit den vertauschten Buchstaben ausprobieren. Sehr spannende Folge auf jeden Fall. Und ich danke achso2004.de auf jeden Fall für diese interessante Rückmeldung und auch dieses zusätzliche Hintergrundwissen. Es klingt für mich so ein bisschen auch nach einer Folge zu der Frage, wie Blindenschrift funktioniert und wie man Blindenschrift entschlüsselt. Aber das ist vielleicht etwas für eine andere Folge und einen anderen Zeitpunkt.
Vielen Dank auch für diese Erklärung, wie blinde Menschen lesen. Sehr interessant. Vielen Dank.
Genau. So, Jakob, hast du denn Feedback in der Zwischenzeit bekommen?
Ja, das habe ich. Ich habe vor allem Feedback von Felix bekommen. Und Felix schreibt, dass wir für ihn einen ganz besonderen Podcast geschaffen haben. Und er war eigentlich jemand, dem das Schulfach Deutsch nie richtig gefallen hat. Aber wir holen ihn extrem ab, schreibt er. Und in der Schule hat er Grammatik gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Redewendung. Und dafür sagt er als ein ehemaliger Vierer- und Fünfer-Schüler ein dickes Dankeschön an uns mit Herzchen.
Dankeschön.
Gerne auch mehr pro Staffel, also mehr Grammatik, schätze ich mal, pro Staffel. Und dann hat Felix noch einen Themenwunsch geäußert und heute geht's um dieses Thema.
Echt? Hast du es gleich aufgegriffen?
Ich habe es direkt aufgegriffen, ja.
Ja, dann Felix, danke dir sowohl für das Feedback als auch für den Themenvorschlag und da sind wir eigentlich schon mittendrin, Jakob. Worum geht's?
Haha. Lieber Anton, das kann ich dir natürlich so einfach nicht verraten.
Natürlich
nicht. Dafür musst du erstmal ein bisschen arbeiten.
Oh Mann, wie immer.
Ich lese dir jetzt eine Reihe von Wörtern vor. Und deine Aufgabe, lieber Anton, ist es, erstmal natürlich gut zuzuhören und dann die Gemeinsamkeit der Wörter untereinander zu finden. Mhm. Also alle Wörter, die ich vorlese, die haben eine Gemeinsamkeit. Okay?
Mhm.
Bist du bereit?
Ich bin ready.
Also ich habe Himbeere, Brombeere, vergessen, Nachtigall, Bräutigam, Werwolf. Dann habe ich Englisch Cranberry. Dann habe ich Schwedisch Schirschbär, was Kirsche bedeutet. Und dann habe ich Russisch Buzhenina, was ja sehr grob Schweinefleisch bedeutet oder so eine bestimmte Art Fleisch zuzubereiten, soweit ich informiert bin. Lieber Anton, findest du eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Worten?
Semantisch ist da nix.
Nee, ist kein semantischer Zusammenhang, genau. Das kann ich dir schon mal sagen. Auch wenn es natürlich irgendwie viele Bären gibt.
Ja.
Also Schirschbär ist auch nur das Bär, bedeutet auch nur Bäre.
Geht es um einen bestimmten Laut hier? Um einen Lautwandel?
Nein, es geht um keinen Laut, nein. Kein Laut und keine Semantik. Also keine Phonologie und keine Semantik.
Mhm. Dann haben wir noch Morphologie. Himbeere. Brombeere. Das sind zusammen, also das sind lexikalisierte Wörter, aber die wurden ja aus zwei Bestandteilen zusammengefügt. Vergessen auch.
Oh, okay. Sag mal weiter. Was meinst du mit lexikalisiert?
Also schauen wir uns mal Himbeere mal an als Beispiel. Mhm. Eigentlich besteht es ja aus zwei Bestandteilen, dieses Wort. Aus Beere hinten und aus Him als eine Morphem. Und lexikalisiert bedeutet, dass diese zwei Bestandteile nicht mehr als einzelne Bestandteile wahrgenommen werden. Also sie haben jetzt keine erkennbare, getrennte Lexik dahinter, also Beere schon, aber Him nicht mehr. Sondern diese zwei Bestandteile sind zu einem neuen verflochten, was wir jetzt auch im Wörterbuch finden würden.
Sehr gut. Das ist eine sehr, sehr heiße Spur. Vielleicht löse ich einfach mal auf, was die Gemeinsamkeit dieser Worte ist. Alle diese Worte enthalten sogenannte unikale Morpheme. Und manchmal werden diese Morpheme auch Quasi-Morpheme oder Pseudomorpheme oder Restelemente genannt. Vereinfacht kann man sie aber auch einfach Himbeermorpheme nennen.
Wirklich?
Ja. Und im Englischen heißen sie auch Cranberry-Morphemes oder Cranberry-Morphs. Hast du diesen Begriff oder einen dieser Begriffe schon mal gehört? Also weißt du, worum es sich dabei handelt, Anton?
Tatsächlich nicht. Also Morpheme sagt mir was, aber diese Bezeichnung Himbeermorpheme oder unikale Morpheme, die habe ich noch nicht gehört. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Sehr gut. Okay, dann ist das ja Neuland für dich. Also was sind denn diese Himbeermorpheme oder diese unikalen Morpheme? Das sind Wortbestandteile, die eben nur jeweils in einem Wort einer Sprache vorkommen. Oder zumindest nicht mehr auf so ein Grundwort, auf ein Grundmorphem zurückgeführt werden können. Also zum Beispiel dieses Him in Himbeere. Das Him, das hat natürlich nichts mit der finnischen Darkrock-Gruppe Him zu tun. Aber findet sich auch sonst nicht mehr irgendwie in der deutschen Sprache. Ich kann natürlich irgendwie ein Wort bilden und sagen, das schmeckt aber himbeerig. Und dann kann ich sagen, jetzt kommt das Him aber in zwei Worten vor, Himbeere und himbeerig. Aber das eine ist natürlich eine Ableitung vom anderen, also das zählt nicht. Also das Him findet sich alleine nicht mehr irgendwo. Auch das Cran in Cranberry findet sich nicht mehr. Und auch das Schirsch in Schirschbär im Schwedischen, das sind übrigens alles Bären, Also es geht immer um diese Früchte. Das findet sich auch nicht nochmal in der Sprache. Also das sind alles unikale, also einzigartige Morpheme. Das ist aber noch nicht alles, denn das Problem ist eigentlich ein bisschen größer.
Oha.
Anton, kannst du mir sagen, was das Blau in Blaubeere bedeutet?
Das Blau in Blaubeere beschreibt sicherlich die Farbe Blau.
Wunderbar. Und das Erd in Erdbeere?
Somit auch die Beere, die auf der Erde wächst. Also Erde.
Nicht auf dem Strauch, genau. Okay, und kannst du mir jetzt sagen, was das Him in Himbeere oder das Brom in Brombeere bedeutet?
Jetzt wird's schwierig. Also bei Himbeere könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwas mit Himmel zu tun hat, weil das so luftig locker ist.
Oh, ganz falsch, ganz falsch.
Und beim Brom könnte ich an den Bären denken, der brummt und brommt und
Brombeer.
Nee, also da finde ich jetzt auf mit meinen Deutschkenntnissen nicht sofort irgendwie eine Semantik dahinter, eine Bedeutung dahinter.
Ganz genau. Also diese Morpheme, die sind nicht nur unikal, sondern die haben eigentlich keine Bedeutung mehr. Also wir wissen gar nicht, was die bedeuten sollen. Also normale SprachnutzerInnen können gar nicht mehr erkennen, was diese Wortbestandteile bedeuten. Aber was wir alle sehr wohl erkennen können, ist, dass es Wortbestandteile sind. Also wir können diese Worte ganz oft in so Gruppen oder man sagt auch Reihen einsortieren. Also Blaubeere, Erdbeere, Himbeere, Brombeere. Und von Blaubeere und Erdbeere wissen wir, dass das, was davor steht, das ist meistens ein eigenes Wort. Also kann ich das von Beere trennen. Wir wissen auch, Beere ist ein eigenes Wort. Also kann ich das Him und das Brom schon abtrennen. Aber dann hört es auf. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Genauso ist es bei Vergessen zum Beispiel. Ich weiß von Verlesen, Versprechen, Verdenken, von all diesen Worten weiß ich, dass dieses Guess in Vergessen, das muss eigentlich ein eigenständiges Wort sein. So wie Lesen, Sprechen, Denken. Aber das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das ist das große Problem.
Wir erkennen, dass das ja ein Wortstamm ist, ne? Noch aus der, also auch aus der Schule. Also das Guess müsste ja ein Wortstamm sein und somit müsste es ja auch andere Wörter geben, die diesen Wortstamm in dieser Wortfamilie ja auch aufweisen. Aber Guess, also ich verstehe schon, dass man da nichts findet.
Genau, also es gibt nichts zu Guess. Es gibt natürlich zu vergessen, dann vergesslich, Vergesslichkeit und so, aber es gibt nicht einfach Guess.
Aber greife ich gleich zu weit, wenn ich sage, dass bei Nachtigall und Bräutigam ja schon gewisse Herleitungen möglich sind, woher das Nachti und Bräuti kommt.
Bei Nachtigall und Bräutigam ist es andersrum. Da haben wir, da ist das Nachti relativ einfach. Nacht, Bräuti, da kommt man mit ein bisschen Nachdenken schon auf die Braut. Die beiden Worte werden ja auch oft miteinander verwendet. Aber bei diesen beiden Worten ist es der zweite Bestandteil. Also dieses Igall oder Gall und dieses Igam oder Gam. Wir gar nicht mehr verstehen.
Ja. Oh, spannend.
Und keine Sorge, ich werde das auflösen. Ich werde das auflösen. Ich werde alle Bestandteile erklären.
Oh, das ist gut. Kein Cliffhanger dieser Folge. Also es wird alles geklärt. Bleibt dran.
Für die Sprachwissenschaft, und zwar genauer für den Teilbereich der Morphologie, ist das natürlich ein Problem. Die Morphologie, die beschäftigt sich damit, wie Worte aufgebaut sind. Und wie alle Wissenschaftszweige hat auch die Morphologie wunderbare Theorien entwickelt. Und meistens sind diese Theorien sehr gut anwendbar. Aber leider nicht bei den Himbeeren und Brombeeren unserer Sprache. Nein, die MorphologInnen des Deutschen treffen hier auf ein Dickicht voller Dornen, durch das sie sich erstmal durcharbeiten müssen. Auf der Reise werden wir auch auf wilde Werwölfe stoßen, brautlose Bräutigamme und die singende Nachtigall. Nicht die Lerche. Gemeinsam, Anton. Gemeinsam kämpfen wir uns heute durch, um das Geheimnis der unikalen Morpheme zu lösen.
Oha. Na dann, ich bin gespannt.
Lieber Anton, zufällig bin ich nämlich Morphologe. Das heißt, am liebsten beschäftige ich mich mit Wortformen und dem Aufbau und der Bildung von Wörtern. Die Morphologie ist ein Teilbereich der Sprachwissenschaft, habe ich ja gerade schon gesagt, so wie zum Beispiel die Phonologie, die sich mit den Lauten einer Sprache beschäftigt, oder die Syntax, die sich mit Satzgliedern und mit Sätzen beschäftigt. Oder wie die Pragmatik, die sich mit dem Gebrauch von Sprache beschäftigt, so wie du das eben machst als Pragmatiker.
Juhu.
Also die Morphologie beschäftigt sich mit Wortformen, Worten, vor allem damit, wie sind Worte eigentlich aufgebaut. Und nach allem, was ich jetzt gesagt habe, kann man natürlich denken, dass die Morphologie sich ja vor allem mit Wörtern beschäftigt und dass das Wort so die zentrale Bezugseinheit in der Morphologie ist. Das stimmt aber nicht ganz. Denn so wie die meisten Sätze aus mehreren verschiedenen Satzgliedern zusammengesetzt sind, so setzen sich auch viele Worte aus mehreren verschiedenen Bestandteilen zusammen. Mhm. Und diese Bestandteile, das haben wir beide heute schon erwähnt, die heißen Morpheme. Und Morpheme, das ist so die kleinste Grundgröße der Morphologie. Und Morpheme haben je nach theoretischer Richtung ja ein bisschen unterschiedliche Definitionen, die aber alle mehr oder weniger das Gleiche meinen. Ich habe mich hier für eine relativ traditionelle funktionalistische Definition entschieden. Das heißt, für eine Definition, die so ein Morphem über die Funktion, die es hat, definiert. Und welche Funktion hat so ein Morphem? Das sage ich dir sofort. Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache. Von dieser Definition, die ist sehr kurz und sehr prägnant, kann man auf jeden Fall schon mal ableiten, jedes Morphem trägt eine Bedeutung. Jedes Morphem hat eine Bedeutung. Das ist schon mal was, was wir uns abspeichern. Und zu Morphemen, die ich als Morphologe natürlich überaus interessant finde, könnte ich noch viele, viele Stunden lauter, für mich zumindest, interessante Dinge erzählen. Aber ich will dich und alle anderen nicht langweilen. Deshalb nenne ich nur ein paar Beispiele. Anton, schön ist ein Wort des Deutschen. Gleichzeitig besteht dieses Wort aus einem Morphem. Nur einem in diesem Fall.
Ja.
Und dieses Morphem, das lautet ebenfalls schön. Also schön ist ein Wort und dieses Wort besteht aus einem Morphem und dieses Morphem ist logischerweise auch schön. Und schön bedeutet so viel wie, naja, ich sag mal ästhetisch oder ansprechend oder angenehm. Ja? Also wir sehen, es ist ein Morphem, das trägt Bedeutung. Super gut. Verwenden wir jetzt dieses Adjektiv mal in einem Satz. Anton, kannst du bitte kurz die Lücke füllen, die Podcast-Aufnahme ist zu Ende.
Die schöne Podcast-Aufnahme ist zu Ende.
Die schöne. Das ist interessant. Du hast etwas mit dem Wort gemacht.
Genau.
Du hast es verändert, sodass es in den Satzkontext passt.
Richtig.
Du hast es gebeugt oder flektiert oder manchmal sagt man auch dekliniert. Und in diesem konkreten syntaktischen Kontext, also die schöne Podcast-Aufnahme, da lautet unser Wort schöne und es besteht jetzt aus zwei Morphemen. Wir haben wieder schön, aber wir haben jetzt auch noch dieses ä. Und dieses ä, das ist ein Flexionsmorphem und es bedeutet hier so viel wie Nominativ Singular Femininum. Also es hat keine konkrete Bedeutung, nur so eine grammatische Bedeutung. Okay, also wir haben aus einem Wort, das nur aus einem Morphem besteht, das haben wir gebeugt und jetzt sind da zwei Morpheme dran. Ich habe noch ein Beispiel dabei, nämlich das Wort Schönblatt. Anton, kannst du mir sagen, aus wie vielen Morphemen das Wort Schönblatt besteht?
Auch aus zwei Morphemen. Wir haben einmal schön und einmal Blatt.
Ganz genau. Also wir haben wieder unser Grundmorphem schön, also alle Morpheme, die auch als eigenes Wort auftreten können, die nennt man Grundmorpheme. Und dann ein weiteres Morphem, Blatt. Das ist auch ein Grundmorphem. Und wenn zwei Grundmorpheme aneinandertreten, dann reden wir von einem Kompositum. Und wir wissen, die deutsche Sprache, die liebt ihre Komposita.
Oh ja, das stimmt.
Und die Bedeutung dieses Kompositums, die setzt sich im Prinzip zusammen aus den beiden Komponenten. Also ein Schönblatt, das ist ein schönes Blatt. Beziehungsweise in diesem Fall, es handelt sich um den Namen einer Pflanze, handelt es sich also um eine Pflanze, die schöne Blätter hat.
Mm.
Und ganz ähnlich ist es ja mit der Himbeere und der Brombeere. Das sind die Früchte, aber es sind auch die Pflanzen, die diese Früchte haben.
Genau, stimmt.
Über Komposita kann man auch eine ganze Folge machen. Ich belasse es jetzt mal dabei. Anton, ich habe ein letztes Beispiel. Verschönern. Hier haben wir direkt eine ganze Reihe an Morphemen, nämlich vier. Wir finden wieder unser Grundmorphem schön, verschönern. Und daran kommt ein Morphem R. Und das ist der Komparativ. Also schöner, lauter, besser, schneller. Alles Komparativ. Und daran tritt außerdem noch eine Infinitivendung. Die ist ja eigentlich en bei den meisten Verben.
Mhm.
Aber bei Verbstämmen, die auf so ein r enden, da ist das nur ein n, also verschönern, sowie verbessern, sowie wandern.
Mhm, mh.
Also dieses r und dieses n, das sind auch wieder Flexionsmorpheme. Das eine macht ein Komparativ, das andere macht den Infinitiv. Aber am Anfang, da gibt es ja noch dieses ver.
Genau.
Und das ist kein Flexionsmorphem, das ist ein Wortbildungsmorphem. Denn dieses ver macht letztendlich aus unserem Komparativ schöner ein neues Wort.
Mhm.
Und zwar in dem Fall ein Verb.
Mhm.
Es macht aus dem Adjektiv im Komparativ ein neues Wort, ein Verb. Und dieses Verb bedeutet so viel wie schöner machen. Also verschönern bedeutet so viel wie schöner machen.
Ja.
Und ver hat auch wieder so eine relativ allgemeine Bedeutung. Eigentlich sogar mehrere verschiedene Bedeutungen. Und drückt hier eben aus, dass etwas oder jemand schöner gemacht wird. Und das sind relativ allgemeine Bedeutungen, die so ein Wortbildungselement hat. Aber man kann sie auch nachschlagen, zum Beispiel im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache.
Ja.
Und den Link zu unserem Wortbildungsmorphem ver habe ich in den Shownotes verlinkt.
Okay.
Da könnt ihr mal nachgucken, was dieses ver alles so bedeutet. Okay, nach unserem Morphologie 101 fasse ich mal zusammen. Wörter bestehen aus Morphemen. Und Wörter können aus nur einem einzigen Morphem bestehen, bestehen aber auch oft aus mehreren Morphemen. Und wenn ein Wort aus mehreren Morphemen besteht, dann setzt sich die Bedeutung einfach additiv aus der Bedeutung seiner Morpheme zusammen.
Mhm, mh.
Und die Bedeutung kann aber teilweise sehr allgemein oder auch abstrakt sein. Also so eine grammatische Bedeutung, das ist eben eine ganz andere Bedeutung wie das, was schön bedeutet. Und außerdem gibt es verschiedene Sorten von Morphemen. Und für uns heute wichtig sind vor allem diese Grundmorpheme. Also die Morpheme, die auch als eigenes Wort wieder auftauchen können. Grundmorpheme, das ist zum Beispiel schön, das ist aber auch Bäre oder Wolf oder auch so Worte wie Haus, Frau, Mann, Kind. Das sind alles Grundmorpheme.
Mhm, mh.
Mit diesem morphologischen Wissen ausgestattet, wollen wir uns jetzt mal unsere Wörter vom Anfang anschauen. Ich fange mal mit den Worten an, die so ausschauen wie Komposita. Also Himbeere, Brombeere, auch Englisch Cranberry oder Schwedisch Schörschbär,
mhm.
und Werwolf, Bräutigam und Nachtigall.
Okay.
Und wenn wir die jetzt also trennen, dann sehen wir, dass alle diese Worte aus zwei Morphemen bestehen. Und wir erkennen auch, dass diese Worte eigentlich Komposita sein müssten, denn wir erkennen immer das eine Element der Worte als ein eigenes Grundmorphem.
Ja,
also Beere, genau. In Himbeere und Brombeere.
Ja.
Und Wolf in Werwolf. Und wir erkennen auch Braut in Bräutigam und wir erkennen auch Nacht in Nachtigall.
Mhm.
Aber, das war ja das Problem vom Anfang, die jeweils anderen Elemente, die müssten dann ja auch Grundmorpheme sein.
Mhm.
Aber sie kommen nicht einzeln vor. Sie kommen ja sogar gar nicht mehr woanders vor in der deutschen Gegenwartssprache. Deshalb können wir auch gar nicht erkennen, was jetzt him und brom und igam und igal bedeuten. Es gibt keinen mentalen Lexikon-Eintrag zu diesen Morphemen.
Ich habe eine These oder eine Befürchtung, könnte man sagen.
Okay.
Kann es dann sein, dass wir keine mentale Aufzeichnung, Repräsentation mehr haben von diesem Morphem, aber es früher eine gab und wir uns jetzt langsam aber sicher in Richtung von Sprachgeschichte bewegen?
Anton, einmal mehr hast du ganz offensichtlich in mein Skript gesehen. Also, ich lese mal den wirklich exakt nächsten Punkt vor, den ich mir notiert habe.
Okay.
Dort steht, wenn wir aber die Perspektive wechseln und nicht nur die Gegenwartssprache, sondern die gesamte Sprachgeschichte des Deutschen betrachten, dann können wir schon herausfinden, was diese Bestandteile bedeuten.
Ich kann hell sehen. Okay.
Also ganz ehrlich, ich bin ja Sprachhistoriker. So schwer war das jetzt vielleicht nicht. Okay, Morphologe und Sprachhistoriker, deswegen ist das natürlich ein sehr tolles Thema für mich. Das sind Morpheme, die gab es früher natürlich häufiger, die waren früher nicht unikal, sind aber unikal geworden. Einfach weil Worte oder Wortfamilien aussterben. Also aussterben ist natürlich wieder eine Metapher. Mhm. Wir hatten diese Metapher schon mal. Sie werden einfach nicht mehr benutzt von den Sprachnutzenden und irgendwann gelten sie als veraltet und noch irgendwann später hat man sie vergessen. Und ich fange mal an mit Himbeere. Himbeere ist nämlich unter all diesen Morphemen sogar noch mal ein Sonderfall. Himbeere bedeutet eigentlich die Beere der Hinde, also der Hirschkuh. Und aus diesem Kompositum Hindbeere wurde mit der Zeit Himbeere. Also es ist eigentlich einfach eine Spracherleichterung, eine lautliche Anpassung. Aber dadurch haben wir vergessen, dass Himbeere irgendwas mit Hinde zu tun hat. Das Wort gibt es ja durchaus noch im Deutschen. Und wir erkennen es einfach nicht mehr. Aber die Himbeere ist eigentlich die Beere der Hinde, also die Beere, die wahrscheinlich gerne von Hirschkühen gegessen wird.
Sieh an.
Das Brom in Brombeere, das bedeutet eigentlich Dornstrauch. Das ist ein altes Wort für Dornstrauch. Also die Brombeere ist eigentlich die Dornstrauchbeere. Was auch sehr viel Sinn ergibt, wenn man sich mal einem Brombeerstrauch genähert hat und versucht hat, die leckeren Brombeeren zu pflücken. Und dieses Wort Brom, das ist im Deutschen weitestgehend untergegangen, existiert aber noch im Englischen Broom. Und das bedeutet ja so viel wie Besen. Aber ursprünglich bedeutet es Ginster. Und Ginster, Stachelginster, das ist auch so eine dornstrauchige Pflanze. Und anscheinend hat man wohl früher aus Ginster Besen gefertigt. Ich weiß nicht genau, wie dieser Bedeutungswandel im Englischen zustande gekommen ist. Wichtig ist aber, in manchen Regionen im deutschsprachigen Raum heißt Ginster auch immer noch Brambusch.
Ah!
Und das ist genau dieses Wort. Also es ist nicht ganz ausgestorben. Bram und Brom, das ist quasi ineinander übergegangen.
Also in manchen Dialekten hat sich diese alte Bezeichnung noch so sozusagen konserviert, ist noch erhalten geblieben. Ach, cool.
Okay, dann schauen wir mal weiter zu unserem Werwolf. Und Wer, das ist einfach ein altes Wort für Mann. Also ein Werwolf ist ursprünglich ein Mannwolf. Also ein Wolf, der auch ein Mann ist. Und das geht natürlich zurück auf diesen Glauben, dass man sich, also Mann großgeschrieben und Doppel-N, dass man sich anscheinend nur mit einem Gürtel oder einem Wolfsfell bekleidet in einen Wolf selbst verwandeln kann. Und das Wort hat nichts, aber wirklich gar nichts mit unserem Fragewort Wer zu tun. Das ist wirklich nur ganz, ganz zufällig, dass die lautlich so gleich sind.
Okay, das wäre sonst meine nächste Frage gewesen.
Okay, und jetzt kommen wir mal zu Bräutigam und Nachtigall. Also dieses Igam in Bräutigam, das ist eigentlich falsch getrennt. Also die richtige Trennung ist, die haben wir auch schon besprochen, Bräuti und Gam. Mhm. Und unser heutiges Wort Braut, das ist nämlich ein alter I-Stamm, sagt man. Dieses Wort, das endete früher auf einem I. Und dieses I, das sehen wir halt heute noch in diesem Kompositum. Also Braut, das kennen wir, und dann gibt es noch dieses Gam. Und dieses Gam, das ist ein weiteres, sehr, sehr altes Wort für Mann. Mhm. Oder auch für Mensch manchmal, aber in dem Fall eher Mann. Der Bräutigam ist also der Brautmann.
Ah, okay.
Und Anton, dieses Gam, also im Althochdeutschen war das noch Gomo, und das ist übrigens verwandt mit lateinisch Homo, also wie ein Homo sapiens. Das ist ja auch nur das lateinische Wort für Mann oder Mensch. Das kennen wir noch aus Französisch Homme oder Italienisch Uomo.
Stimmt.
Und jetzt Igal.
Oh ja.
Das ist natürlich auch wieder falsch getrennt. Es ist eigentlich Nachti und Gall. Und dieser zweite Teil, also dieser erste Teil Nacht, ne, ganz klar. Und dieser zweite Teil Gall, der kommt von einem Verb, einem untergegangenen Verb, gallern.
Und singen.
Gallern bedeutet singen, ganz genau. Oder auch.
Ja, wirklich.
Ja, bedeutet singen oder auch beschwören und zaubern. Also die Nachtigall ist also eigentlich die Nachtsängerin oder vielleicht auch die Nachtzauberin, wer weiß.
Mm-hmm.
Damit ist gemeint, dass die Nachtigall ein Vogel ist, der anscheinend sehr früh in der Nacht singt. Bei Shakespeare gibt es ja auch die Stelle, es ist die Nachtigall und nicht die Lerche. Und dann wird aber direkt auch für alle erklärt, wenn du dir die Stelle mal anguckst, wird direkt für alle erklärt, denn die Nachtigall singt in der Nacht und die Lerche ist ein früher Vogel. Und so, also es wird, Shakespeare selber war sich, glaube ich, nicht mal sicher, ob das noch alle wissen. So. Deswegen hat er das direkt für alle nochmal erklärt danach. Im Englischen übrigens genauso. Also im Englischen gibt es ja auch den Werewolf, das ist das Gleiche. Und da, im Englischen gibt es auch Nightingale, das ist auch das selbe Wort.
Mhm.
Nachtigall.
Boah, okay, cool.
Also dieses Gall, dieses Gam, das Wer, das Brom und das Him, das sind also alles Worte, die sind entweder untergegangen oder im Fall von Him hat sich irgendwie lautlich so weit wegentwickelt, dass man es nicht mehr versteht, dass es eigentlich die Hintbeere ist. Mhm. Und jetzt hätte ich ja fast ein Wort vergessen, nämlich das Verb vergessen. Und hier haben wir natürlich das gleiche Problem. Also wir wissen, dieses Guess oder Gessen, das müsste eigentlich ein Grundmorphem sein. Wir bräuchten eigentlich so ein Verb Gessen. Das müsste es eigentlich geben. Ne? Aber gibt's nicht. Und die Sprachgeschichte kann uns auch hier wieder helfen, denn Gessen ist natürlich schon ein Verb, das es früher einmal gegeben hat. Im Englischen gibt es auch noch beides, to get und to forget, also gessen und vergessen. Und gessen, das hat so viel bedeutet wie erlangen oder bekommen, also genau dasselbe wie im Englischen auch es heute noch bedeutet. Und vergessen bedeutet dann also so viel wie verlieren, also spezifischer sowas wie aus den Gedanken verlieren. Und so kommt diese Bedeutung vergessen zustande. Und mit der Zeit ist die Basis von vergessen, das Ursprungswort, nämlich das einfache Verb gessen, das ist verloren gegangen. Das ist einfach, das haben die Leute einfach irgendwann aufgehört zu nutzen und dann war es irgendwann veraltet und irgendwann haben es die Leute dann ja wirklich vergessen.
Was für eine Ironie des Wortes. Das Wort vergessen, beziehungsweise Wortstamm von vergessen, wurde vergessen.
Wie gemein, oder? Da wir bei diesen unikalen Morphemen, die wir gerade besprochen haben, in der Gegenwartssprache synchron nicht mehr erkennen, was sie bedeuten, ist es aus Sicht der Morphologie, also der synchronen Morphologie, auch fraglich, ob es sich überhaupt um Morpheme handelt. Wir erinnern uns an die Definition. Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit. Aber diese Morpheme, die tragen ja gar keine Bedeutung mehr. Vielmehr ist Himbeere und Brombeere als Ganzes irgendwo bei uns im Kopf eingespeichert, obwohl wir schon wissen, dass Beere eigentlich nochmal eine Bedeutung hat und dass man es eigentlich abtrennen könnte. Aber wir wissen eben nicht, was Him und Brom bedeutet. Also es trägt keine Bedeutung mehr. Deshalb nennt man eben diese unikalen Morpheme manchmal auch Quasi-Morpheme oder Pseudomorpheme. Im Englischen sagt man auch nur Cranberry Morph ganz oft statt Cranberry Morpheme. Also Morph im Sinne von einfach Bestandteil oder Element. Also Fußnote, Morph hat natürlich auch eine exaktere Definition, aber die ist hier heute nicht wichtig. Deswegen lasse ich die aus.
Okay.
Und Anton, in der russischen Sprachwissenschaft hat das sogar zu einem Streit oder sagen wir mal zu einer erhitzten Diskussion geführt, wie man jetzt diese Elemente genau bewerten soll. Und dieser Streit heißt Sporur Buschenine oder Schweinefleischstreit.
Großartig.
In der russischen Sprachwissenschaft gab es den Schweinefleischstreit. Ich finde es auch immer lustig, bei den ganzen verschiedenen Sprachen, dass die immer nach so einem herausragenden Wort benannt sind, das natürlich so ein unikales Morphem hat. Also im Englischen Cranberry Morph, im Deutschen Himbeermorphem, im Russischen dann Buschenine, also Schweinefleisch. Und das ist irgendwie lustig, weil das irgendwie in den germanischen Sprachen, im Schwedischen auch Schörschbär, sind das immer die Bären irgendwie. Aber in anderen Sprachen ist das eben was anderes. Und da man aber diese unikalen Morpheme alle als Reste oder so lautliche Abspaltungen einer sprachhistorisch größeren Wortfamilie erklären kann, nennt man sie auch manchmal Restelemente oder Restmorpheme. Man sieht, je nach Theorie muss man hier die ganz verschieden benennen. Es gibt jetzt auch nicht so einen einheitlichen Umgang mit diesen Morphemen. Wichtig ist aber, die gibt es in jeder natürlichen Sprache. Also jede Sprache, die gesprochen wird, die verwendet wird, die erfährt Sprachwandel. Und da jede dieser Sprachen Sprachwandel erfährt, gibt es auch unikale Morpheme. Also solche Reste, die von früheren Wortfamilien vorhanden sind. Und diese unikalen Morpheme, die sind im Prinzip so ein Phänomen der Perspektivierung. Also wenn wir diachron die gesamte Sprachgeschichte des Deutschen betrachten, dann gibt es eigentlich keine Morpheme, die nur ein einziges Mal vorkommen. Es gibt halt nur die Morpheme, die vielleicht als letztes von einer größeren Wortfamilie zurückbleiben und noch da sind. Also diese Restelemente. Wenn wir jetzt die Sprache aber als synchrones System in der Gegenwart betrachten, dann gibt es da schon Morpheme, die nur ein einziges Mal eben im System vorkommen. Und synchron sind diese Morpheme sehr schwierig zu analysieren und zu erklären. Diachron ist es aber gar kein Problem. Diachron, wissen wir, das sind halt die letzten Überbleibsel einer aussterbenden Sprachfamilie im Prinzip. Und eine im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitete Wortbildungslehre, also ein Wortbildungshandbuch, nämlich Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache von Fleischer und Barths, die schreiben in der vierten Auflage auch, also in der neuesten Auflage, dass es die Analyse, also wie man diese unikalen Morpheme bewertet in der synchronen Sprachwissenschaft, im Prinzip davon abhängt, wie viel diachrone Erklärung man zulässt. Also es ist wirklich eine Sache der Perspektive.
Okay. Ja, ja, ja.
Wenn man jetzt den Anspruch hat, alles aus dem Gegenwartssystem heraus zu erklären, schwierige Angelegenheit für diese Himbeermorpheme. Wenn man sagt, naja, ich will die Sprachgeschichte nicht außer Acht lassen, dann ist es relativ einfach. Und es macht auch so ein bisschen allgemein diese Trennung zwischen Synchronie und Diachronie auf, die manchmal sehr sinnvoll ist, aber manchmal gar nicht so sinnvoll ist. Warum soll man sich denn synchron die Zähne ausbeißen an solchen unikalen Morphemen, wenn man sie diachron ganz einfach erklären kann?
Ja, ja. Oh Mann.
Ich habe in dieser Folge definitiv nicht alle unikalen Morpheme des Deutschen genannt. Und ich habe ja auch überhaupt nur gezeigt, dass es unikale Morpheme auch in anderen Sprachen gibt. Wenn dir oder wenn euch da draußen weitere unikale Morpheme des Deutschen oder in einer anderen Sprache, die ihr sprecht, einfallen, dann meldet euch gerne bei mir. Ich bin sehr gespannt und vielleicht schaffe ich es ja, das ein oder andere Morphem zu klären für euch. Ansonsten sage ich, lieben vielen Dank fürs Zuhören und das war meine Folge über Himbeermorpheme.
Lieber Jakob, wunderbar, Wunderbärchen sollte ich ja schon sagen. Danke dir für diese super spannende Folge. Oh mein Gott, ich habe heute richtig viel gelernt. Und die schönste Erkenntnis, die ich haben konnte, war, auch unerklärliche Dinge kann man erklären. Man braucht nur das passende Wissen dazu.
Das ist doch eigentlich der Grundtake der Wissenschaft, oder?
Ja, und absolut. Und der zweite Take, der mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist natürlich diese letzte Erkenntnis. Alles eine Frage der Perspektive. Also wenn man von Anfang an sich sagt, wie so eine Voraussetzung, ich werde nur die synchrone Betrachtung der Sprache vornehmen und somit alles historisch außer Acht lassen, dann fehlt da auch ein Erklärungsansatz, der vielleicht auch ein bisschen sinnvoll erscheint. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben aber noch drei offene Wörter, wenn mich nicht alles täuscht, Jakob.
Oha. Was haben wir noch?
Was machen wir denn mit der Kranbeere? Cranberry.
Ah, ja. Ja, ja.
Und was machen wir mit der Schirschbär? Und natürlich Bujenina.
Ja, das stimmt. Ich versuche das einfach mal jetzt so on the fly zu klären. Also Cranberry.
Vermutlich hat auch was mit Sprachgeschichte zu tun, weil Kranbeere sagt man ja heute auch noch.
Genau, also es könnte sein, dass dieses Cran verwandt ist mit Englisch Crane, also Kranich. Und anscheinend gibt es in den Blüten Staubblätter, also eine bestimmte Art der Blüte. Und die schauen anscheinend aus wie die Schnäbel von Kranichen. Das ist eine Erklärung.
Ui.
Ob die so, wie soll ich sagen, sinnvoll ist, es ist aber die einzige, die irgendwie mit Kranichen zu tun hat. Das ist lustig, weil Staubblätter von Blüten und sonst irgendwas, es gibt ja noch eine andere Morphologie, nämlich die biologische Morphologie, die sich mit dem Aufbau von Tieren und Lebewesen und Pflanzen und etc. beschäftigt. Und das ist quasi eigentlich jetzt ein Teil der anderen Morphologie, nicht der Aufbau von Worten, sondern der Aufbau einer Blüte. Also dieses Cran in Cranberry ist so ein bisschen ungeklärt anscheinend. Dann hast du noch Schirschbär gesagt. Und ich habe tatsächlich nicht extra nachgeguckt, aber ich habe im Regal zufällig ein etymologisches Wörterbuch des Schwedischen stehen. Und ich werde jetzt hier, ich wollte schon fast sagen live, aber ich werde jetzt hier on the fly mal hineinschauen und mir die Schirschbär erklären lassen.
Während ich mein etymologisches Wörterbuch für das Russische raushole, mal gucken, ob ich da was zu Bujenina finde.
Hammer, so machen wir es. Also, im schwedischen Wort Schirschbär haben wir Bär drin, das bedeutet einfach Bäre, das ist ja irgendwie klar. Und dieses Schirsch, da sage ich vielleicht einfach mal kurz, wie das geschrieben wird, dann kann man das besser nachvollziehen. Das wird K-Ö-R-S geschrieben. Also wenn man es quasi mit deutscher Phonologie aussprechen würde, wäre das Körs. Und hier kommen wir der Sache schon näher. Das Wort bedeutet ja Kirsche. Und dieses Körs, das schaut schon direkt aus ein bisschen wie Kirsche. Und Schirschbär kommt tatsächlich von einem niederdeutschen Wort Kersebeere. Also es ist eine niederdeutsche Entlehnung ins Schwedische. Wahrscheinlich zur Zeit der Hanse, würde ich jetzt mal tippen. Deswegen auch Niederdeutsch. Die Hanse war ja in Norddeutschland und in Norddeutschland spricht man Niederdeutsch. Und ist quasi von dort ins Schwedische entlehnt worden. Und diesen ersten Teil, Kerse, den kennen wir heute aus dem Standarddeutschen, Kirsche. Aber wir sagen nicht mehr Kirschbeere, wir sagen einfach Kirsche. Während sich im Schwedischen Körschbär durchgesetzt hat als Bezeichnung für die Kirsche.
Cool. So schnell haben wir es geklärt.
Und hast du was rausgefunden für Bujenina?
Ja, habe ich tatsächlich. Bei dem Wort Bujenina gibt es auch zwei Bestandteile. Bujen und Ina. Dieser letzte Teil des Wortes, da ist nichts Besonderes. Das ist ein Wortbildungsmorphem und steht bei weiblichen, also femininen Substantiven am Ende. Das findet man also immer wieder in verschiedenen Wörtern der russischen Sprache. Mhm. Interessant ist also hier der erste Teil des Wortes, nämlich dieses Bujen, weil das gibt es im modernen Russischen heute als einzelnes Wort nicht mehr oder auch als Wortstamm nicht mehr. Aber wenn man die Geschichte des Wortes ein bisschen sich anschaut, dann kommt man auf eine andere Bezeichnung, nämlich Vujenina. Ah. Und das könnte ein vom Tschechischen kommen, einer westslawischen Sprache. Also da gibt es auch diese Verwandtschaft. Mhm. Und zwar könnte es von dem Verb Vuditi kommen, was so viel heißt wie trocknen und räuchern.
Ah.
Und somit findet man über diesen Umweg auch die Bedeutung von dem heutigen Bujenina. Das ist nicht nur Schweinefleisch, sondern das ist Schweinefleisch, das ist ein Gericht, bestehend aus einer Art von Fleisch, welches aber auf eine besondere Art und Weise zubereitet wird, nämlich im Ofen zubereitet, also getrocknet, geräuchert so ein bisschen.
Interessant, sehr cool.
Cool, haben wir zum Ende nochmal klären können. Nice.
Vielen Dank. Cool, dass das geklappt hat, dass wir direkt sämtliche etymologischen Wörterbücher zur Verfügung haben, um da reinzugucken.
Das ist wirklich cool. Großartig, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch also diese Folge gefallen hat, dann schickt uns euer Feedback gerne zu. Wir lesen das sehr gerne und freuen uns über jegliche Einsendungen. Aber ihr könnt natürlich auch mit großem Vergnügen die aktuelle Folge bewerten. Entweder durch Sterne, viele Sterne freuen uns sehr.
Yes.
Oder durch Daumen nach oben oder Herzen, wie auch immer die Möglichkeiten in dem Podcast-Programm eurer Wahl aussehen. Wir nehmen alle Bewertungen sehr gerne auf. Ansonsten sind wir natürlich wie immer offen für Themenvorschläge, wie zum Beispiel Jakob heute offen war für den Themenvorschlag von Felix. Danke auch nochmal an dieser Stelle an dich.
Vielen Dank.
Schickt uns dafür einfach eine E-Mail, entweder an Jakob oder an meine E-Mail-Adresse. Die findet ihr alle in den Shownotes. Außerdem sind wir bei Instagram aktiv, mehr oder weniger. Das heißt, wir lesen auch dort eure DMs. Wenn ihr also da reingeslidet seid, freuen wir uns auch darüber. Und abschließend möchte ich mich noch an die Hörerinnen und Hörer richten, die bei Apple Podcasts unterwegs sind. Auch da gibt es großartige Möglichkeiten zum Kommentieren und Bewerten. Wir würden uns freuen, wenn ihr das machen würdet.
Sehr sogar.
Genau. Und damit sind wir am Ende.
Wunderbar. Wunderbärchen.
Großartig.
Ist es jetzt Wunderbärchen mit Doppel-E oder mit Ä?
Ja, das ist eine gute Frage. Liegt, alles hängt von der Perspektive ab, Jakob.
Sehr gut. Mit diesem Satz, mit diesem Sentiment entlassen wir euch in den nächsten 2 Wochen. Alles hängt von der Perspektive ab. Und habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn ihr wollt.
Genau. Wir haben eine großartige Staffel vorbereitet und freuen uns, diese Inhalte mit euch teilen zu können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi. Also, Anton, wer fängt denn an? Ich muss den Text sagen, oder?
Nee, du sagst Hallo, ich sag den Text.
Okay.
Langsam haben wir es raus. Oh, ich habe noch drei, meine Güte. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben. Warte mal, ich will löschen das alles nochmal. Ich sag's nochmal und zwar, ich habe den Faden verloren. Ich mach's nochmal. Dann nehmen wir meine gesamte Bemerkung raus. Sorry für den Schneider Jakob, aber ich musste das nachfragen.
Der Schneider Jakob.
Oh, es fängt wieder die Allergiesaison an. Ich kann's nicht mehr.
Ja, man weiß aber nicht, ist es noch die Erkältung oder schon die Allergie?
Typischer April.
Wichtig für, Moment. Wenn man sich mal Entschuldigung, hab den Satz falsch angefangen. Alter, Fickomat. Oh Gott, was heißt Stamen? Ganz kurz mal klären. Ja, so Dinge muss man erklären. Okay, was ist ein fucking Staubblatt? Moment. Okay, bist du bereit?
Suffix. Slava brazitelna jedinica. Ein Wortbildungssuffix.
Okay, interessant.
Ja, ich bin bereit. So, ich mache es einfach, damit es einfacher für den Schnitt ist.
Geil.